NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und herzlich willkommen beim Echo des Tages. Am Mikrofon ist Dorothee Gerwald und das sind die wichtigsten Themen der kommenden halben Stunde. Fassungslosigkeit und Entsetzen. Bei der Massenpanik auf der Duisburger Love Parade starben 19 Menschen, 342 wurden verletzt. Suche nach den Verantwortlichen. Es gibt viele Fragen an die Stadt, die Veranstalter, die Sicherheitsbehörden. Hätte eine andere Planung und Logistik der Love Parade das Drama verhindern können? Hören Sie dazu auch den Kommentar im Echo des Tages. Außerdem berichten wir über den offenbar bevorstehenden Rücktritt des Chefs des Ölkonzerns BP. Wir berichten über das Gedenken am 10. Jahrestag des Concorde-Absturzes über einem Vorort von Paris. Wir schauen auf die Eröffnung der Bayreuther Wagner-Festspiele und wie immer am Wochenende natürlich auch am Ende unserer Sendung auf alles Wichtige vom Sport. Am Tag nach dem tragischen Unglück in Duisburg scheint die Stadt wie gelähmt. Viele Menschen scheinen noch gar nicht zu begreifen, was geschehen ist. Auch die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen zeigt sich weitgehend sprachlos. Die Identifizierung der 19 Todesopfer ist, so gab es die Polizei vor wenigen Minuten bekannt, abgeschlossen. 11 von ihnen stammen aus Deutschland, 8 waren ausländische Gäste. Inga Hinnenkamp über die Stimmung in der Stadt, die sich auf ein Fest gefreut hatte und jetzt der Schauplatz einer Tragödie ist.
Eine Stadt in Schockstarre. Hunderte Duisburger haben sich am Sonntag an den beiden Tunneleingängen zum Güterbahnhof versammelt. Vor der Polizeiabsperrung legen sie Blumen nieder und zünden Kerzen an. Gemeinsam versuchen sie, das Unfassbare zu verstehen. Es sind Familien mit Kindern, Jugendliche, Erwachsene. Großgewachsenen, breitschultigen Männern stehen Tränen in den Augen. Duisburg trauert.
Keiner ist mehr fröhlich. Es ist alles ziemlich bedrückt. Auch vor 3 oder 4 Jahren hier die Mafiamorde und jetzt wieder sowas. Das ist natürlich als Duisburger nicht so schön, wenn immer alles hier passiert.
Das wird nicht vergessen, damit wird identifiziert. Wir waren früher Ruhrgebiet, wir waren früher Industrie. Jetzt so ein schreckliches Ereignis, da wird was hängen bleiben.
Die Verantwortlichen sollen im Vorfeld der Veranstaltung gewarnt worden sein. So hatte die Duisburger Polizei bereits in einer Pressemitteilung im Februar Bedenken angemeldet. Es sei in Duisburg nicht einfach, ein geeignetes Gelände für mehr als 500.000 Menschen zu finden, heißt es darin. Außerdem soll es eine Anzeige eines Feuerwehrmanns gegeben haben, der genau vor der Gefahrenstelle gewarnt haben will, an der das Unglück passierte. Spiegel Online meldet, dass die Stadt Duisburg ein alternatives Sicherheitskonzept der Polizei abgelehnt habe. Mit einem höheren Personalaufwand hätte demnach das Entstehen eines Nadelöhrs verhindert werden können. Klar ist mittlerweile, dass die meisten Todesopfer am Ausgang eines Tunnels gefunden wurden, ein Nadelöhr, wo alle Menschen durch mussten, um auf das Partygelände zu gelangen. Die 11 Frauen und 8 Männer stammen aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Italien, Australien, China, Spanien und Bosnien. Vertreter von Bundes- und Landesregierung besuchten am Sonntag die Duisburger Polizei, um sich über die Hintergründe zu informieren. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, SPD, Kanzleramtsminister Ronald Pofalla und Bundesfamilienministerin Christina Schröder, beide CDU, verließen das Polizeipräsidium, ohne Stellungnahmen abzugeben. Anschließend fuhren sie in eine Klinik, um verletzte Überlebende zu besuchen und den medizinischen Betreuern zu danken.
Nicht nur in Duisburg, sondern weltweit herrscht nach dem Unglück Bestürzung und Fassungslosigkeit, Anteilnahme und Trauer. Papst Benedikt XVI. Sprach den Hinterbliebenen der Opfer sein Mitgefühl aus. Viele ausländische Staatschefs haben kondoliert. Deutsche Politiker zeigen sich parteiübergreifend entsetzt, sichern Hilfe zu, verlangen Aufklärung, stellen kritische Fragen. Verena Hartges fasst zusammen.
Kanzlerin Merkel und FDP-Chef Westerwelle zeigten sich geschockt, ebenso der SPD-Vorsitzende Gabriel. Bundespräsident Wulff sprach von einer Katastrophe und forderte, den Grund für die Panik restlos aufzuklären. Auch Grünen-Chefin Roth zeigte sich erschüttert. In der ARD äußerte sie ihr Unverständnis darüber, wie sich Veranstalter, Polizei und die Stadt Duisburg so mit der Zahl der Gäste täuschen konnten. Zudem bemängelte Roth die Wahl des Festivalgeländes mit einem Tunnel als einzigen Zugang. Diese Kritik teilt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidentin Kraft. Die SPD-Politikerin nannte den Tunnel ein Nadelöhr. Der Vorsitzende des Innenausschusses des Bundestages Bosbach fordert eine Überprüfung des Sicherheitskonzeptes für die Love Parade in Duisburg. In der morgigen Ausgabe der Saarbrücker Zeitung sagt der CDU-Politiker, es müsse geklärt werden, ob Duisburg auf die zu erwartenden Menschenmassen eingerichtet gewesen sei. Zudem stellt Bosbach die Frage, ob es alternativlos richtig gewesen sei, einen zentralen Zugang zu wählen und auf mehrere Zu- und Ausgänge zu verzichten. Er kündigt an, das Unglück im Innenausschuss des Bundestages zu thematisieren. Dabei solle es auch um die Frage gehen, ob Veranstaltungen dieser Größenordnung in Zukunft noch durchgeführt werden können. Die Vorsitzenden der Partei Die Linke, Lötsch und Ernst, drängen ebenfalls auf eine umfassende Ursachenforschung. Fehler mit solch schwerwiegenden tragischen Konsequenzen bei der Organisation von Massenveranstaltungen müssten verhindert werden. Auch die Gewerkschaften der Polizei üben Kritik. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Polizeigewerkschaft in Nordrhein-Westfalen, Orschischek, erhebt schwere Vorwürfe gegen die Veranstalter. Die Stadt Duisburg sei bei der Planung der Love Parade von den Organisatoren derart in die Enge getrieben worden, dass sie trotz eindringlicher Warnungen aus dem Sicherheitsbereich nur habe Ja sagen können. Die Toten und Verletzten seien Opfer materieller Interessen geworden, so Orschischek. Der Vizechef der Berliner Gewerkschaft der Polizei, Reinke, bemängelt in diesem Zusammenhang, dass immer häufiger Mitarbeiter privater Sicherheitsfirmen bei Großveranstaltungen zum Einsatz kämen. Diese seien oft schlecht ausgebildet und unterbezahlt. Als Reaktion auf die Massenpanik bei der Love Parade hat die Polizei in Thüringen angekündigt, ihr Sicherheitskonzept für das Musikfestival Sonne, Mond, Sterne zu überprüfen. Zu der Elektromusikveranstaltung in knapp 2 Wochen werden 100.000 Besucher erwartet.
Am Tag nach der Katastrophe bei der Love Parade in Duisburg wissen wir also wenig mehr als gestern Abend. Die große Frage, wie konnte das geschehen, wie hat sich diese Tragödie zugetragen, ist bis zur Sekunde nicht wirklich beantwortet. Eine gemeinsame Pressekonferenz der Veranstalter, des Krisenstabs, der Polizei und des Oberbürgermeisters von Duisburg heute Mittag sollte Klarheit bringen, doch auf die bohrenden Fragen nach der Ursache für das Unglück gab es so gut wie keine Antwort. Stattdessen der Verweis darauf, dass die Staatsanwaltschaft ermittelt. Eine bedrückende Situation.
Dieses Unglück ist so entsetzlich, dass man es nicht fassen kann. Die Familien der verunglückten jungen Menschen können sich dem Mitgefühl aller Duisburgerinnen und Duisburger sicher sein und vieler unzähliger Menschen in aller Welt.
Es ist voll im Duisburger Rathaus, als Oberbürgermeister Adolf Sauerland um Punkt 12 die Pressekonferenz beginnt. Rund 300 Journalisten aus der ganzen Welt sind gekommen, um mehr über die Katastrophe von Duisburg zu erfahren. 19 Tote zwischen 20 und 40 Jahren, das ist die schreckliche Bilanz. Zusätzlich wurden 340 Besucher der Love Parade verletzt, teilweise schwer. Soweit die Fakten, die so schwer wiegen, dass der Veranstalter Rainer Schaller, dem der Schock ins Gesicht geschrieben steht, das Ende der Love Parade verkündet.
Die Love Parade war immer eine friedliche Veranstaltung und fröhliche Party, die von den gestrigen tragischen Unglücksfällen für immer überschattet sein wird. Aus Respekt vor den Opfern, deren Familien und Freunden werden wir die Veranstaltung nicht mehr weiter fortsetzen. Dies bedeutet auch das Aus der Love Parade.
Was genau zu der Katastrophe im Eingangsbereich des Love Parade-Geländes in der Duisburger Innenstadt geführt hat, dazu wollen Schaller und Oberbürgermeister Sauerland genauso wenig wie Krisenstabsleiter Wolfgang Rabe etwas sagen. Nur so viel, die Staatsanwaltschaft ermittelt, sämtliche Akten, die sich mit dem Sicherheitskonzept und der Organisation der Love Parade beschäftigen, wurden bereits der Staatsanwaltschaft übergeben. Wolfgang Rabe.
Ich habe heute Morgen alle meine Unterlagen, die mir zur Verfügung stehen, der Polizei übergeben. Wir möchten gewährleisten, dass diese Untersuchungen durchgeführt werden können, sofort beginnen können und lückenlos durchgeführt werden können. Und deswegen haben Sie Verständnis dafür, dass ich zu der Angelegenheit an dieser Stelle nicht mehr Stellung nehmen kann.
Die Stimmung ist erhitzt. Die Journalisten in dem holzvertäfelten Rathaussaal wollen sich damit nicht zufrieden geben. Kritisiert wird unter anderem das Konzept der Veranstalter, einen einzigen Eingang für hunderttausende Besucher zur Verfügung zu stellen. Vor allem Polizeichef Detlef von Schmeling wird mit Augenzeugenberichten konfrontiert. Denen zufolge soll die Polizei während der kritischen Situation am Eingang des Love Parade-Geländes versagt haben. Von Schmeling weist die Vorwürfe zurück.
Wir haben verschiedentlich gesperrt. Ja, wir haben auch selbstverständlich, nachdem wir auch dafür gesorgt haben, dass eine zweite Rampe aufgemacht wurde, nach Bekanntwerden der Todesfälle den Zugang ganz gesperrt. Ja, es hat dann immer noch sehr lange gedauert, bis der Tunnel dann vollständig entleert war. Also die Polizei hat den ganzen Tag über den Zugang zum Gelände aktiv begleitet.
Wenig scheint klar an diesem Sonntag nach der Katastrophe. Und so wirft die Pressekonferenz mehr Fragen auf, als sie beantwortet.
Ein Bericht von Moritz Börner. viele offene Fragen und erhebliche Zweifel am Sicherheitskonzept der Love Parade. Nicht nur die Gewerkschaft der Polizei hat solche Zweifel, auch etliche Teilnehmer und Augenzeugen haben den Tunnel, in dessen Umfeld die Massenpanik ausbrach, als Nadelöhr, als Falle, als Auslöser beschrieben. Eine 300 Meter lange Unterführung als einziger Zugang zum Gelände, das kann nicht gut gehen. Diese Warnungen gab es bereits vor der Veranstaltung. Tragen also die Veranstalter und die Stadt eine Mitverantwortung für das Unglück? Haben die Organisatoren Risiken möglicherweise fahrlässig unterschätzt? Das lässt sich heute wohl nicht sagen. Doch der Umgang mit diesen Fragen hätte ein gänzlich anderer sein müssen. Hören Sie dazu den Kommentar im Echo des Tages von Jürgen zu Heide.
Ich frage mich jetzt schon seit Stunden, was dieser Auftritt der Duisburger Stadtspitze vor der Presse heute Mittag sollte. 19 Menschen kommen ums Leben, mehrere Verletzte ringen in den umliegenden Krankenhäusern mit dem Tod. Und dann erzählen uns der Oberbürgermeister, der Veranstalter, der zuständige Polizeichef und der Sicherheitsdezernent der Ruhrstadt, dass sie wenig bis nichts sagen können. Alle entscheidenden Fragen werden nicht beantwortet und wenn es eng für die vier wird, verstummen sie unter Hinweis auf die ermittelnden Staatsanwälte. Der Oberbürgermeister, also jener Mann, der bis vor wenigen Tagen vor lauter Stolz ob der Love Parade in seiner Stadt kaum gerade auslaufen konnte, will uns allen Ernstes erzählen, er habe mit der Planung nichts zu tun gehabt. Da kommen mehr als 1 Million Menschen nach Duisburg, so viele wie nie zuvor in der Geschichte der Stadt, und der Oberbürgermeister will mit der Planung nichts zu tun gehabt haben? Ich kann das nicht glauben. Wenn es stimmt, sollte er seinen Hut nehmen. Und wenn er uns die Unwahrheit gesagt hat, muss er erst recht die Verantwortung übernehmen und aus dem Amt scheiden. Denn eines ist heute längst klar: Es gab ernstzunehmende Warnungen, dass es zu dieser Katastrophe kommen könnte. Fachleute haben vorhergesagt, dass es bei dem zu erwartenden Besucheransturm völlig unmöglich ist, Eingang und Ausgang über eine einzige Engpassstelle zu organisieren. Genau da ist jetzt das Unglück passiert. 19 Menschen haben die Leichtfertigkeit der Organisatoren mit ihrem Leben bezahlt und die weigern sich, die Verantwortung zu übernehmen. Ich hoffe inständig, dass die Staatsanwälte ihnen möglichst rasch auf die Sprünge helfen.
Jürgen zur Heide kommentierte. Es ist 18.42 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Der Kampf gegen das leckgeschlagene Ölbohrloch im Golf von Mexiko kann weitergehen. Der angekündigte Tropensturm ist ausgeblieben. Der Ölkonzern BP hat die Schiffe und Arbeiter wieder an den Einsatzort geschickt. In der kommenden Woche soll ein weiterer Versuch gestartet werden, das Loch endgültig zu verschließen. Nicht mehr an Bord dürfte dann vermutlich der Chef von BP sein. Tony Hayward steht nach übereinstimmenden Presseberichten kurz vor dem Rücktritt. Aus London berichtet Sophie Donges mit einer Chronologie des Versagens.
Tony Hayward ist jetzt nur noch das Gesicht der Ölkrise. Zuerst war er der Reformer, ein Held, der dem Unternehmen BP große Gewinne bescherte. Und dann das. Am 20. April explodiert die Ölbohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. 11 Menschen sterben. 3 Wochen später erreicht das Öl erstmals das Festland. Am 18. Mai, einen Monat nach der Katastrophe, beruhigende Worte des BP-Chefs in einem Interview bei Sky News. So schlimm ist das doch alles gar nicht. Soweit wir das beurteilen können, sind die Auswirkungen auf die Umwelt sehr bescheiden. 2 Tage später nur wird ein Live-Video vom Meeresgrund veröffentlicht, das zeigt, dass wesentlich mehr Öl austritt, als BP bislang angegeben hat. Ende des Monats Mai reist Hayward in die Südstaaten und wird von den Reportern gefragt, was er den Menschen in Louisiana sagen möchte, deren Küsten verseucht sind. Der BP-Chef denkt offenbar nicht nach und antwortet: Es tut uns sehr leid, was hier passiert ist, dass Menschen sterben mussten. Es gibt niemanden, der mehr will, dass das hier alles vorbei ist als ich. Ich will mein Leben zurück. Fassungslosigkeit darüber in den US-Medien. Währenddessen scheitern alle Versuche, das Öl zu stoppen. Anfang Juni sind die Küsten der amerikanischen Südstaaten so verseucht, dass bereits mehr als 1.000 tote Vögel gezählt werden. Hayward versucht im britischen Fernsehen zu erklären, warum er von den amerikanischen Medien so scharf kritisiert wird. Da ist doch kein Zweifel daran, dass alles, was wir unternehmen, zum ersten Mal ausprobiert wird. Alles, was wir in dieser Tiefe des Meeres tun, ist noch nie erforscht worden. Am 17. Juni steht der im US-Kongress Rede und Antwort. Wenig befriedigend finden die Abgeordneten das später. Am 20. Juni dann nimmt er an einem exklusiven Yachtrennen teil. Nur einen Tag, nachdem BP einen neuen Mann für das Krisenmanagement benannt hat. Bob Dudley, gebürtiger US-Amerikaner. Der Segeltörn macht nicht nur die Menschen an den betroffenen Küsten wütend, sogar das Weiße Haus kritisierte Haywards Verhalten auf das Schärfste. Am 18. Juli dann verschließt endlich eine Kappe das defekte Bohrloch. Das Öl ist gestoppt. Vergangene Woche ein neues PR-Desaster für BP. Der Konzern hat auf seiner Internetseite ein manipuliertes Bild aus dem für die Ölpest zuständigen Katastrophenzentrum veröffentlicht und entschuldigt sich damit, dass der Fotograf nur mit seinen Photoshop-Kenntnissen habe angeben wollen. Zeitgleich wurde die Kritik auch in Großbritannien immer lauter. Der Vorsitzende des Energieausschusses des britischen Parlaments, Tim Yeo, zweifelte öffentlich an der Zukunft des BP-Chefs. Die Zweifel werden lange bestehen bleiben, ob er der Richtige ist, der BP wieder aufrichten kann. Ich glaube, die Folgen der katastrophalen PR sind so schwerwiegend, dass das kaum möglich sein wird. Nach 28 Jahren im Konzern ist Tony Haywood nach Meinung vieler nicht mehr zu halten.
Heute auf den Tag genau vor 10 Jahren ereignete sich in Paris ein Unglück, mit dem ein technologischer Traum brutal endete. Der Absturz des Überschallflugzeugs Concorde über einem Vorort der französischen Hauptstadt kurz nach dem Start. 113 Menschen kamen ums Leben, überwiegend deutsche Fluggäste. Bis heute ist nicht endgültig geklärt, wie es zu dem Unglück kam. Die Trauer bleibt. Angela Ulrich berichtet aus Paris über das Gedenken am 10. Jahrestag.
Sie legen rote und gelbe Rosen am Fuß der hohen Gedenktafel für die Toten nieder. Familienangehörige und Freunde aus Deutschland wie Brigitte Riede. Die weißhaarige Dame hatte ihre Tochter, den Schwiegersohn und einen Enkel verloren. Am 10. Jahrestag der Concorde-Katastrophe ist ihr das Drama wieder ganz nah.
Man denkt immer, Zeit hält Wunden. Das ist nicht so.
Die über 100 Angehörigen der deutschen Opfer werden von Stewardessen und Piloten der Air France begleitet. Nach einem Trauergottesdienst nahe der Unglücksstelle bei Paris nehmen sie sich Zeit für die Erinnerung, wie Marion Tschentscher.
Also es kommt einem alles wieder hoch. Man denkt an damals, wie das war, dass die Maschine noch gebrannt hat, wie wir hier waren. Dass sie Teile herausgezogen haben, das haben wir alles mitgekriegt und ich habe damals nur gesagt, nein, nein, meine Schwester und mein Schwager, die waren nicht hier drin und ich konnte es einfach nicht fassen und nicht glauben, aber es war so.
Am Nachmittag des 25. Juli 2000 war die Concorde von Air France kurz nach dem Start in Paris auf ein Hotel im nahegelegenen Ort Gonesse gestürzt. 113 Menschen starben, die meisten davon Deutsche. Patrick Tess hat damals das Nachbarhotel geleitet. Er hat nach wie vor Albträume. Es war ein heißer Tag. Ich hatte die Fenster offen gelassen, als ich plötzlich ganz nahe Triebwerksgeräusche hörte. Als ich aufschaute, sah ich die Concorde vor mir, wie ein Feuerball. Sie kam herunter und es war klar, es würde tragisch enden. Über den genauen Absturzhergang wird immer noch gestritten. Klar ist, dass ein Reifen der Concorde beim Start platzte. Gummiteile durchschlugen dann den Tank, das Kerosin fing Feuer. Aber war daran eine kleine Metalllamelle auf der Startbahn schuld, verloren zuvor von einem Flugzeug der US-Linie Continental? Oder platzte der Reifen ganz von allein, wie mehrere Augenzeugen im Prozess berichtet haben? Früher schon hatte es wiederholt Hinweise auf Konstruktionsmängel bei den Überschalljets gegeben. Für Bürgermeister Jean-Pierre Blasi aus Gonesse gibt es nach wie vor viele Fragezeichen. Es gibt Berichte in den Schränken der Flugunfallermittler. Seit Ende der 70er Jahre gab es 57 Mal Probleme mit der Concorde. Sie hatte also Schwächen. Monatelang wurde im Concorde-Verfahren ermittelt, um die Schuldfrage zu klären. Im Dezember soll das Urteil kommen. Manche der deutschen Angehörigen sind am Prozessausgang gar nicht mehr richtig interessiert. Wir versuchen, unsere Wunden verheilen zu lassen, sagen sie. Die Trauerfeier zum Jahrestag des Unglücks sollte ihnen dabei helfen.
Am Wochenende ging in Bremen der weltgrößte Raumfahrtkongress zu Ende, die COSPA. 8 Tage lang haben 3600 Forscher wissenschaftliche Fragen rund um das Weltall diskutiert. Von Problemen des Weltraumschrotts über die Beobachtung des Klimawandels von oben bis hin zur Astronautennahrung oder Missionen zu Mars und Mond. Volkert Lenz klärt uns auf.
Es sind häufig die ganz kleinen Dinge, an denen sich die Weltallforscher erfreuen können. So ist es auch bei Carl Peters. Die Geologin von der Brown University im US-amerikanischen Providence hat Wasser auf dem Mond entdeckt. nicht mal richtige Tropfen, sondern nur Spuren in Form von Eis. Doch das gilt als kleine Sensation, denn lange war man davon ausgegangen, dass der Erdtrabant ein knochentrockener Himmelskörper ist. Wir haben gewusst, dass die Gegenden rund um die Mondpole sehr, sehr kalt sind. Wir haben auch geahnt, dass es dort Ansammlungen von Wasserstoff geben könnte. Was nicht bekannt war, in welcher Form kommt dort Wasserstoff vor. Deswegen hatten Peters und ihre Kollegen vor 2 Jahren die NASA-Radarsonde M3 zum Mond geschickt. Die sollte eigentlich aus 100 Kilometer Höhe nach Mineralien spüren. Doch dann stieß das Spektrometer auf Eis, berichtete Peters während des Raumfahrtkongresses in Bremen. Wir haben natürlich keine großen Mengen von Eis in diesen Schattengebieten des Mondes gefunden. Man kann nicht einfach in die dunklen Krater hineingehen und dann eimerweise Eis herausholen. Aber an anderen Orten könnte man das wahrscheinlich. Wir müssen nun herausbekommen, wo das ist und wie tief wir graben müssen. Damit beschäftigen wir uns jetzt. Denn damit, so hoffen die Forscher, ließe sich auch das Funktionieren zum Beispiel von Planeten wie der Erde besser verstehen. Und noch einen schlichten Grund hat es, dass die Wissenschaftler schnell aus dem Häuschen sind, wenn sie Hinweise auf Wasser auf den Himmelskörpern entdecken. Die Ressource könnte das Überleben von Menschen sichern, wenn diese mal von der Erde auswandern müssten. Für manch einen Wissenschaftler in Bremen stand fest, dass dieser Zeitpunkt nicht mehr allzu fern ist. Hans Rath vom Bremer Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation ZARM.
Klar sind die Ressourcen unserer Erde begrenzt, sie sind limitiert. Also man muss schon sich darauf einstellen, dass wir einige Planeten besiedeln werden in den kommenden 50, 100, 200 Jahren, denke ich.
Andere Forscher gingen bei den 8-tägigen Debatten in Bremen davon aus, dass in naher Zukunft eher einzelne Astronauten die Reise zu anderen Sternen antreten werden, statt ganze Erdvölker. Egal, ob nun zum Mond oder allenfalls zum Mars. Auch mit handfesten Problemen der Menschheit befassten sich die Forscher, den Klimawandel, der sich per Satellit besonders gut aus dem All beobachten lässt. Oder der Frage des Weltraumschrotts. Wenige Jahrzehnte Raumfahrt lassen schon 5000 Tonnen Technikmüll im Orbit herumschwirren. Nun sind Satelliten und andere Flugapparate bedroht, warnte Wirtschaftsingenieur Matthias Schneidereit von Astrium.
In den letzten 50 Jahren hat sich da oben ordentlich was angesammelt. Einerseits kann man sich natürlich ganz klar vorstellen, wenn man etwas da hochbringt, muss man es auch eigenständig wieder zurückbringen.
Sicherer erscheint es allerdings, so die Diskussionen in Bremen, den Weltraumschrott aus der Umlaufbahn abzufischen. Mit einem Flugroboter, der mit einem Netz oder einem Greifarm ausgestattet ist. Welche Lösung die bessere ist, muss erst noch ausprobiert werden. Viel Arbeit wartet also noch auf die Wissenschaftler. Das war auch das Fazit von Johann Dieter Wörner vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir haben noch nicht einmal 5% des Universums verstanden. Nicht, dass wir nur 5% sehen könnten, nein, aber wir verstehen es nicht, weil dunkle Energie und dunkle Materie 95% des Universums ausmachen.
So war der Bericht von Volkert Lenz. Man kann die Musik von Richard Wagner mögen oder nicht. Die Musikwelt ist da gespalten. Doch unabhängig davon sind die Bayreuther Festspiele eine Attraktion. Zum 99. Mal starten sie heute in die Saison mit einer Neuinszenierung der Oper Lohengrin und mit viel Prominenz, nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Publikum. Bayreuth, ein Spektakel. Dirk Kruse war für uns dabei.
Statt einer Pausenklingel rufen Bläser des Festspielorchesters vom Balkon über dem Haupteingang die Premierengäste mit einem Motiv aus dem Lohengrin ins Festspielhaus. Denn mit einer Neuinszenierung von Richard Wagners romantischer Oper sind die Festspiele heute eröffnet worden, mit Sopranistin Annette Dasch als Elsa und Tenor Jonas Kaufmann als Lohengrin. Das Defilé der Ehrengäste auf dem roten Teppich fand bei optimalen Wetterbedingungen statt. Die Sonne schien, aber es war nicht allzu heiß, so dass Tausende von schaulustigen Bayreuther Bürgern hinter Absperrgittern mit dabei waren, um den bayerischen Ministerpräsident Horst Seehofer, Gloria von Thurn und Taxis, die Schauspielerinnen Michaela May und Veronika Ferres oder den Oberfranken Thomas Gottschalk zu begrüßen.
Jetzt kommt Gottschalk. Mit silbernen Schuhen.
Echt? Ja.
Und der Stoiber ist gerade da. Oh, Stoiber muss anstehen. Oh. Gutenberg. Ja, das Kleid von der Frau Gutenberg ist auch ganz nett.
Ja, die ist immer gut angezogen.
Angie!
Ah, die hat ja bloß eine Hose an und ist ein Bläser. Sehr langweilig.
So manche Modekritiker gab es unter den Schaulustigen. Dabei sah der champagnerfarbene Hosenanzug der Bundeskanzlerin richtig festlich aus. Im Gegensatz zu etlichen Ehrengästen aus Wirtschaft und Politik, für die die Eröffnung der Bayreuther Festspiele mehr gesellschaftliches Ereignis als Kunstgenuss ist, gehört Angela Merkel zu den Opernliebhabern, die nicht zum ersten Mal ihre erste Urlaubswoche in Bayreuth verbringt, um sich alle Wagner-Opern anzuschauen.
Natürlich freuen wir uns in diesem Jahr auf den Lohengrin.
Verantwortlich für die Regie des Lohengrin zeichnet der 69-jährige Hans Neuenfels, der den Chor in Rattenkostümen auftreten ließ. Bayreuth, die Weltstadt auf Zeit, erlebt die erste Spielzeit ohne Wolfgang Wagner. Noch immer sind die Bayreuther Festspiele so beliebt, dass man im Schnitt 10 Jahre lang auf eine Eintrittskarte warten muss. Dennoch sorgt Katharina Wagner für den Nachwuchs von morgen mit der Kinderoper Tannhäuser, die am Mittag Premiere hatte. Die Geschichte des Ritters, der in die erotischen Fänge der Venus gerät, wurde für die Kinder allerdings etwas abgewandelt. Die Geschichte spielt jetzt in einem Internat.
Und wie immer am Wochenende kommen wir am Ende unserer Sendung zum Sport. Formel 1 und die letzte Etappe der Tour de France stehen auf dem Programm. Jetzt von und mit meinem Kollegen Thorsten Iffland.
Radprofi Alberto Contador hat die 97. Tour de France gewonnen. Jetzt auch offiziell. Der Spanier beendete die letzte Etappe der Frankreich-Rundfahrt ohne Probleme. Den Schlusspunkt setzte einmal mehr Sprinter Mark Cavendish, der als erster über den Zielstrich auf den Champs-Élysées fuhr. Stefan Hauch mit einer Bilanz der Tour de France.
Au bout du souffle, atemlos, am Ende ihrer Kräfte, alles gegeben. Alberto Contador und Andy Schleck duellierten sich 3 Wochen auf Augenhöhe. Mehr ging nicht. Mit 39 Sekunden Vorsprung rettete Contador seinen 3. Sieg.
Nach so vielen anstrengenden Tagen bin ich natürlich auch müde. Aber der Gedanke an den Sieg hat mich auch nach vorn getrieben.
Der 25-jährige Luxemburger Andy Schleck hat es immer wieder probiert. In den Bergen und zuletzt beim Zeitfahren.
Man will und man kann nicht mehr wie mein Maximum geben. Und mehr war einfach nicht drin. Ich meine, ich habe gute Zeitfahren gefahren und die waren nicht mehr drin.
Star unter den Sprintern mit Ansage ist Mark Cavendish von der Isle of Man.
Mark Cavendish, der Brite, könnte heute gewinnen. Oder kommt da noch einer? Nein, Cavendish!
Andreas Glöden ist als bester Deutscher 14. des Gesamtklassements. Einen deutschen Etappensieg gab es diesmal nicht. Toni Martin wurde 2-mal Zweiter beim Prolog und beim Zeitfahren. Zufrieden ist er damit nicht.
Sicherlich wollte ich hier um Sieg mitfahren. Von der Platzierung her nicht zufriedenstellend, von der Leistung her schon.
Das Team Milram befindet sich in Auflösung. Sprinter Gerald Ciolex Bilanz, oft versucht, nie geschafft.
Es war einfach ein sehr hektischer Sprint und am Ende war, keine Ahnung, die Straße blockiert und ich kam nicht mehr vor.
Die Favoriten für die Tour 2011 stehen bereits jetzt fest. Alberto Contador und Andy Schleck.
Er hatte die beste Startposition, ging zu Recht zuversichtlich in seinen Heim-Grand Prix, schaffte am Ende aber doch nicht das, was er sich erträumt hatte. Formel-1-Pilot Sebastian Vettel musste sich beim Großen Preis von Deutschland am Hockenheimring mit Platz 3 zufrieden geben. Jens Gideon weiß, warum.
Sebastian Vettel hat seinen ersten Heimsieg schon auf den ersten Metern von Hockenheim verschenkt. Das Starten ist nicht die Lieblingsdisziplin des Deutschen. Schon zum 4. Mal in dieser Saison hat die Pole Position nicht zum Sieg für ihn gereicht. Ferrari war schon am Start im Doppelpack schneller und das ist bis ins Ziel so geblieben. Die roten Autos von Sieger Fernando Alonso und dem zweitplatzierten Felipe Massa waren einen Tick zu schnell für Vettels Red Bull.
Trotzdem schön, zu Hause aufs Podium zu fahren und das miterleben zu dürfen.
Für Gesprächsstoff sorgte vor allem die Reihenfolge des Ferrari-Doppelsieges. Der führende Felipe Massa musste wenige Runden vor Schluss seinen in der WM besser platzierten Teamkollegen Fernando Alonso vorbeilassen. Die Teamanweisung über Boxenfunk war allerdings so formuliert, dass eine verbotene Stallorder nicht nachweisbar ist. In der WM-Gesamtwertung bleibt es eng. Es führt der 4. von Hockenheim Lewis Hamilton vor McLaren-Teamkollege Jenson Button und den beiden Red Bull-Piloten Webber und Vettel. Fernando Alonso ist 5. und alle 5 haben noch gute Titelchancen.
Die Rennkommissare des Automobilweltverbandes FIA verhängten wegen des Vorwurfs der Teamorder eine Geldstrafe in Höhe von $100.000 gegen Ferrari. Am Rennergebnis von Hockenheim ändert sich allerdings nichts. Die beiden Mercedes-Piloten Nico Rosberg und Michael Schumacher kamen heute übrigens als 8. und 9. ins Ziel. Andrzej Golubew heißt der Sieger des wichtigsten deutschen Tennisturniers am Hamburger Roten Baum. Der Kasache setzte sich im Endspiel überraschend in 2 Sätzen gegen den Österreicher Jürgen Melzer durch und feierte damit den ersten Titelgewinn in seiner Karriere. Und auch bei den Tennisfrauen gab es eine Premiere. Julia Görges aus Bad Oldesloe holte ihren ersten Einzeltitel auf der WTA-Tour. Die 21-Jährige gewann im Finale beim Turnier in Bad Gastein mit 6:1 und 6:4 gegen die Schweizerin Baczynski.
So viel vom Sport und damit endet das Echo des Tages. Sie können sich die Sendung, wenn Sie mögen, auch als Podcast laden auf unseren Internetseiten wdr5.de oder ndrinfo.de. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon war Dorothee Gerwald.